Sonnenschein sind doch einige zur Vorlesung gekommen. Vielleicht haben auch einige schon den Vortrag oder die Vorträge in E-Lecture gesehen. Ich sage nicht dazu. Wir hatten letztes Mal das Thema abweichendes Verhalten diskutiert, wenn Sie sich erinnern. Wir haben versucht, abweichendes Verhalten näher zu bestimmen, auch in einem nächsten Schritt dann verstehen zu erklären. Wichtig vielleicht nochmal für die Orientierung, die These, abweichendes Verhalten ist nichts Unnormales in dem Sinne. Ja? Das heißt, die Autoren gehen ja sogar so weit zu sagen, abweichendes Verhalten ist eigentlich eine menschliche Universalie beziehungsweise ein Universalprinzip sämtlicher sozialer Gemeinschaften und Gesellschaften. Abweichendes Verhalten dient unter anderem dazu, dass sozialer Wandel möglich ist, dass soziale Normen bestätigt werden, wenn Sie sich erinnern, ja, wer sich abweichend verhält, wer dafür negativ sanktioniert wird, der erzeugt in einer gewissen Weise in der Sozialisationsagentur oder in der Bezugsgruppe so etwas wie eine Bestätigung der Geltung von Normen auch. Das heißt, abweichendes Verhalten ist nicht immer zerstörerisch, ist nicht immer dysfunktional, sondern hat durchaus positive Effekte für die Gesellschaft insgesamt. Das heißt nicht, dass es den Menschen, die sich abweichend verhalten, immer gut geht. Wir hatten am Ende ja der letzten Sitzung diesen Labeling Approach uns angeguckt, wenn Sie sich erinnern, also diese Theorie der Etikettierung, wo es nicht darum geht zu schauen, was sind eigentlich Ursachen von abweichendem Verhalten im Sinne von Anomien, nicht die notwendigen Mittel, um gesellschaftliche Ziele zu erreichen, eine Art von Diskriminierung, die einem bewusst wird, die man mit anderen teilt, woraufhin man dann eine Art Subkultur bildet, sondern aufgrund bestimmter Merkmale, auch aufgrund bestimmter situativer Bedingungen wird ein Mensch als abweichend gelabelt von einer Gruppe von Akteuren in der Regel, die über aus welchen Gründen auch immer soziale Macht oder Herrschaft verfügen, die also in der Lage sind, erfolgreich als Abweichler jemanden zu labeln, zu etikettieren und in der Folge, so die Autoren dieses Ansatzes, kann es dazu kommen, dass Menschen eine Art Karriere der Abweichung entwickeln. Das heißt, diesen Label, dieses Etikett tatsächlich verinnerlichen, sich selbst als Deviant wahrnehmen, als deviantes Subjekt wahrnehmen und sich entsprechend verhalten. Dazu muss man wissen, dass diese negative Sanktionierung ja tatsächlich einhergeht mit einer Bewegungseinschränkung, also Exklusion aus einer bestimmten sozialen Gruppe, der Abweichler, die Abweichlerin im Klassenzimmer, nirgendwo dazuzugehören und so weiter und damit dann irgendwann diese Interidentifizierung als ich bin fremd, ich bin anders, ich bin abweichend, bis hin dann eben auch zum kriminellen Verhalten. Ganz wichtig nochmal, abweichendes Verhalten ist nicht per se kriminelles Verhalten, delinquentes Verhalten, sondern abweichendes Verhalten ist in der Regel ein Verhalten, was nicht den sozialen Normen entspricht, wobei wir wissen, dass soziale Normen sich historisch innerhalb der gesellschaftlichen Entwicklung verändern, dass soziale Normen von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich sind, unterschiedliche Ausprägungen haben, dass sich auch die Sozialisationsagenturen verändern über die Zeit, dass die Art und Weise der Sanktionierung, des Umgangs mit abweichendem Verhalten sich verändert. All das macht das Ganze natürlich komplex. Das heißt, wer sich in dieser Gesellschaft vielleicht abweichend verhält, aufgrund bestimmter sozialisatorischer Effekte, aufgrund von, sagen wir auch, schichtspezifischer Sozialisation oder geschlechtsspezifischer Sozialisation, für den oder die muss das in einem anderen Land nicht gelten und auch nicht zu einer anderen Zeit. Also das ist wichtig. Abweichung ist nichts Absolutes in dem Sinne. Die Universalie bezieht sich darauf, dass es Formen der Abweichung tatsächlich vielleicht kriminell werden, weil es eine Art von Regellosigkeit gibt, die natürlich auch Menschen, die ein Interesse haben, neue Regeln zu setzen, bestimmte Chancen gibt. Auch das kann man ja versuchen, Normen zu setzen, Regeln zu setzen. Das heißt, hier gibt es also in Phasen gesellschaftlicher Regellosigkeit eine Tendenz zu abweichendem Verhalten. Robert Merton hat es ja kritisiert und erweitert und hat gesagt, man muss sich tatsächlich auch die subjektive Ebene anschauen. Man muss sich anschauen, wie sich Menschen in solchen anomischen Situationen, und für ihn sind ja anomische Situationen solche, in denen es gesellschaftlich klare Werte und Ziele gibt, aber es eine Art, und das ist dann das Thema, was wir heute auch besprechen werden, von Ungleichheit gibt, von ungleichen Zugangschancen, von einer Ungleichverteilung von legitimen Mitteln, um diese gesellschaftlichen Ziele zu erreichen. Das heißt, auch bei Merton gibt es Formen der Anomie, auf die Menschen dann mit Anomia, also mit anomischem Verhalten, mit abweichendem Verhalten reagieren. Das kann ein Verhalten sein, was tatsächlich Rückzug bedeutet, sich sozusagen aus gesellschaftlichen Gesamtzusammenhängen herauszunehmen, wie das zum Beispiel unser Herr Jensen tut in dem Buch von dem Jakob Hein, der aufgrund seiner Arbeitslosigkeit tatsächlich peu à peu sich aus gesellschaftlichen Zusammenhängen herauskatapultiert in einer gewissen Weise, für den gesellschaftliche Ziele nicht mehr gelten, der aber auch nicht mehr über die Mittel verfügt, um diese Ziele zu erreichen. Anders der Innovator bei Robert Merton, der eben kreative, neue Mittel erfindet, hier auch nochmal diese Idee, vielleicht Normen zu setzen, um gesellschaftlich anerkannte Ziele zu erreichen. Und dann eben schließlich noch die Subkulturtheorie, ich hatte sie bereits erwähnt, also diese Idee, Menschen nehmen sich in bestimmten Situationen wahr als eben nicht allein und einsam, sondern sie stellen fest, dass sie bestimmte Merkmale teilen mit anderen, Interessen teilen, Ziele teilen, und sie generieren eine Art Subkultur. Das heißt, es geht ihnen im Prinzip um ähnliche ähnliche Ansprüche wie Anerkennung, Wertschätzung, Zugehörigkeit, und die erreichen sie eben innerhalb dieser Teilkultur, wenn man so will. Es gab ja irgendwann diese These, die Teilkultur ist immer auch eine Schnittmenge mit der Gesamtkultur, beziehungsweise die Gesamtkultur ist immer Teil auch dieser Subkultur oder Teilkultur. Das heißt, man versucht, sich in dieser Gesellschaft zu bewegen, indem man zwar eine kleine neue Gemeinschaft bildet, aber doch im Austausch sich befindet mit der Mehrheitsgesellschaft, mit der Gesamtkultur, im Gegensatz eben zu Gegenkulturen, die tatsächlich versuchen, dann gesetzte Regeln, Ziele, Werte über Bord zu werfen und neue Formen der Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung zu begründen. Soweit das Thema der Abweichung. Jemand wird gelabelt als abweichend und entwickelt im Laufe seines Lebens eine Karriere des Abweichlers und landet dann unter Umständen in einer Jugendjustizvollzugsanstalt. Hier ein Zitat, Entschuldigung. Wenn ich keine Brille habe, sehe ich nichts. Einer Sozialarbeiterin eines solchen Jugendgefängnisses: zuvor müssen sie jedoch erst lernen, sich sprachlich auszudrücken. Viele seien de facto Analphabeten, und wo normalerweise Werte und Normen verankert seien, sei bei ihnen nur noch ein Loch. Also dies die Aussage einer Sozialarbeiterin zu den Inhaftierten der Behandlungsabteilung des Jugendgefängnisses in Herford. Also das eine Form sozusagen der Abweichung, die wir im Folgenden jetzt auch unter diesem Label der sozialen Ungleichheit uns anschauen wollen. Es ist eine bisschen ältere Studie. Mittlerweile gibt es eine weitere PISA-Studie. Aber es hat sich nicht allzu viel verändert. Sie sehen hier die Ergebnisse der Erhebung Bildungskompetenz von 15-jährigen Schülerinnen und Schülern nach dem sozialen Status. Dazu komme ich gleich, der Familie 2002, 2003. Sie sehen hier den Mittelwert der erreichten Testpunkte. Das sind diese relativ hohen Zahlen. Und Sie sehen hier für Mathematik, Geometrie und Mathematik-Algebra eher, für Lesen und Naturwissenschaften, dass es einen relativ deutlichen Unterschied gibt in der Kompetenz, in der Bildungskompetenz zwischen der sogenannten oberen sozialen Schicht und der unteren sozialen Schicht. Wir kommen gleich noch dazu. Vielleicht nur ein Hinweis, diese Säulen erwecken ja den Eindruck, als seien die Unterschiede sehr groß. Aber wenn Sie mal genau hingucken, dann geht es hier von 450 auf 552. Also es ist nicht 5 zu 100, sondern es sind klare Unterschiede. Aber die Messlatte sozusagen beginnt eben erst bei 400. Deswegen müssen wir das Ganze ein bisschen relativieren. Nichtsdestotrotz ist es relativ klar, auch nach 30 Jahren der Einwanderung nach Deutschland finden wir in der unteren sozialen Schicht, und da befinden sich relativ viele Migranten, Migrantinnen, tatsächlich eine klare Unterscheidung, ein Leistungsabfall gegenüber der oberen sozialen Schicht. Das heißt, eine Form sozialer Ungleichheit ist tatsächlich die Bildungsungleichheit, die ungleichen Chancen, sozusagen auch ein bestimmtes Bildungsniveau zu erwerben. Weitere Formen sozialer Ungleichheit sind Statusunterschiede von Berufen. Statusunterschiede von Berufen heißt zum Beispiel, der Beruf des Mediziners, des Arztes genießt einen deutlich höheren sozialen Status als der Beruf des Maschinenbauers, als der Beruf der Kauffrau im Einzelhandel, als der Beruf aber auch des Müllmannes vor allen Dingen. Da kann man natürlich gleich fragen, warum ist der soziale Status des Arztes so viel höher als der soziale Status des Müllmanns? An der Relevanz oder an der Bedeutung kann es ja wohl nicht liegen. Dazu werden wir später noch mal kommen, wenn Sie schauen, welche Wirkung es hat, wenn die Müllabfuhr streikt. Man sieht das ja im Moment auch in Italien. Also da wäre dann schon die Frage, woher kommen eigentlich solche Unterschiede im sozialen Status, in der sozialen Anerkennung, im sozialen Prestige auch von einzelnen Berufen. Dann gibt es Ungleichheit im Hinblick auf das Einkommen, natürlich auch von solchen Inhaberinnen und Inhabern sozialer Positionen, Erwerbspositionen in dieser Gesellschaft. Die Chancenungleichheit im Bildungssystem hatte ich genannt. Dann beobachten wir aber auch so etwas wie unterschiedliche Lebensstile. Also es gibt Stadtteile in Frankfurt, da leben junge Familien. Wenn Sie in diese kleinen Häuser oder Wohnungen gehen, dann werden Sie feststellen, dass IKEA dominiert beispielsweise, dass ein bestimmter Musikstil dominiert, dass auch ein bestimmter kultureller Geschmack im Zusammenhang mit welche Kunst hängt an den Wänden und so weiter herrscht. Und Sie werden feststellen, Sie gehen von einer Wohnung zur anderen und es ähnelt sich in hohem Maße, wenn Sie ins Westend gehen, beispielsweise in Frankfurt, auch da werden Sie eine Art von Homogenität finden, aber natürlich in einem ganz anderen Zusammenhang, was das Mobiliar betrifft, was die Kunst betrifft, was die Musik betrifft. Lebensstile also, und vielleicht fällt Ihnen jetzt schon auf, dass wir bei Lebensstilen erstmal etwas neutraler argumentieren können und sagen, es gibt eben Menschen, die haben solche Interessen und solchen Geschmack, und es gibt Menschen, die haben einen anderen Geschmack, während wir bei Einkommen oder bei Bildung klar sehen, Da gibt es Differenzen, die haben auch einen gewissen gesellschaftlichen Wert im Zusammenhang mit, wer ein geringes Bildungsniveau hat, der hat auch ein geringes Einkommen oder einen Beruf mit einem geringen sozialen Status. Diese Zusammenhänge werden wir uns im Folgenden anschauen. Weiterer Mechanismus, da noch die sogenannte soziale Mobilität zwischen den Generationen, etwas, was vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg dann von großer Bedeutung war. Schafft man es aus der Arbeiterfamilie in das Bildungsmilieu, in die obere oder Mittelschicht aufzusteigen? Unter welchen Bedingungen ist das möglich? Vor allen Dingen natürlich dann, wenn man ein gewisses Bildungsniveau sich aneignen kann. Also es gab ja immer dieses Bild von der katholischen Arbeitertochter vom Lande, ja, die sozusagen in mannigfaltiger Weise diskriminiert oder zumindest geringer ausgestattet war, sozusagen mit Lebenschancen, die also erstmal vom Land in die Stadt musste, um aufs Gymnasium zu gehen, die sozusagen sich aus dem katholischen, sehr kontrollierten Zusammenhängen, auch sehr traditionalen Zusammenhängen vielleicht des ländlichen Lebens, des katholischen Lebens herausarbeiten musste und die dann eben auch noch Mädchen oder Frau war und wie wir wissen auch im Bildungssystem natürlich bestimmte Einschränkungen erlebt hat und immer noch erlebt. Solche Mechanismen nehmen wir dann zusammen und das werden wir uns nächstes Mal dann angucken und analysieren, so etwas wie eine Sozialstruktur von einer Gesellschaft, wie verteilt sich das Einkommen über die Menschen in einer Gesellschaft, wie sieht das Bildungsniveau aus, die Verteilung des Bildungsniveaus zwischen den Menschen in einer Gesellschaft, welche Anerkennung haben, welche Berufe, welche Lebensstile gibt es und so weiter. Also all das Formen sozialer Ungleichheit, die wir im Folgenden betrachten werden. Ralf Dahrendorf, ein wichtiger deutscher Soziologe, wir hatten ihn schon kennengelernt im Zusammenhang mit sozialer Rolle vor allen Dingen, hat irgendwann mal versucht zu typologisieren, also zu gruppieren sozusagen Formen von Ungleichheit. Und er hat zwei Dimensionen unterschieden, nämlich die Dimension des Bewerteten und des Unbewerteten. Also ich hatte es gerade eben schon versucht mit Lebensstil und mit Einkommensunterschieden und die Dimension des Natürlichen und des Sozialen. Hier ist vielleicht auch wieder der Hinweis auf Abweichung wichtig. Also wer wird als abweichend gelabelt, Menschen mit roten Haaren, Menschen, die eher kleinwüchsig sind, Frauen, Männer. Also natürliche Ungleichheiten können unter bestimmten Bedingungen bewertet werden. Ja, auch hier wieder von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich. Im Verlauf gesellschaftlicher Entwicklung verändern sich solche Bewertungsmechanismen, solche Bewertungsmuster. Also unbewertet die natürliche Verschiedenartigkeit des Aussehens, des Charakters, der Interessen, dann aber eben auch eine Verschiedenwertigkeit. Wir haben in den 80er Jahren immer unsere Intelligenzquotienten gemessen beispielsweise, um irgendwie zu sagen, Menschen haben höhere Chancen im Bildungswesen als andere. Talente, die in einer bestimmten Zeit in hohem Maße geschätzt werden, wie künstlerische Fähigkeiten, kreative Fähigkeiten, vielleicht auch so etwas wie kreativ unternehmerisch tätig sein zu können, sein zu wollen, als etwas, was aus dem Menschen herauskommt, jenseits von Bildung und Einkommen und so weiter. Und dann eben diese sozialen Mechanismen, also soziale Differenzierungen prinzipiell gleichwertiger Positionen, sagt Ralf Dahrendorf. Das wäre natürlich zum Beispiel so etwas wie Alter, die Altersunterschiede in der Gesellschaft. Ja, das sind soziale Mechanismen, wo man aber erstmal sagen würde, junge Menschen sind genauso hoch gewertet wie alte Menschen. Also da gibt es per se sozusagen keine Unterschiede, ethnische Ungleichheiten, religiöse Zugehörigkeiten. Solche Momente wären sozial überformt und dennoch per se erstmal nicht gewertet, Dann kommt das, was Ralf Dahrendorf als soziale Schichtung bezeichnet, nach Ansehen und Reichtum als Rangordnung des sozialen Status. Das heißt, uns interessiert vor allen Dingen dieses vierte Feld der sozialen Schichtung, die wir im Folgenden etwas näher betrachten wollen. Ich hatte es schon angedeutet, von Gesellschaft zu Gesellschaft und von historischer Epoche zu historischer Epoche verändern sich die Indikatoren der Ungleichheit, also Bildung, Einkommen, Status von Berufen, vielleicht sogar Alter, womöglich die soziale Konfession, womöglich die ethnische Zugehörigkeit. Also was sind tatsächlich Hinweise auf Ungleichheit, welche Merkmale von Menschen, von sozialen Gruppen führen dazu, dass es bestimmte Unterschiede zwischen den Menschen gibt, die auch noch sozial bewertet sind, sagen wir mal ganz allgemein, was zu einer Zeit hochgeschätzt war, also vielleicht natürlich jetzt der blasse Teint im 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts oder auch der Handwerker, der Handwerksberuf als das vergesellschaftende, der vergesellschaftende Mechanismus von sich ausdifferenzierenden Gesellschaften verliert dann zu einer anderen Zeit an Bedeutung und auch an sozialem Wert. Was in manchen Gesellschaften statusbildend ist, wie zum Beispiel in Japan das Alter, Senioritätsprinzip, alte Menschen muss man achten, alte Menschen verfügen über Erfahrungen, über die junge Menschen nicht verfügen, alte Menschen nehmen höhere Positionen ein in der Gesellschaft. Bildung, was sehr relevant ist dann für die meisten westlichen Industriegesellschaften, aber auch so etwas wie Mut, Mut zum Risiko, unternehmerischer Mut beispielsweise, spielt in anderen Gesellschaften wiederum kaum eine Rolle. Also von Gesellschaft zu Gesellschaft, von Entwicklungsphase zu Entwicklungsphase. So, jetzt wollen wir mal einen ersten Versuch der Definition von sozialer Ungleichheit uns anschauen. Reinhard Kreckel hat einen solchen Versuch gemacht. Soziale Ungleichheit, sagt er, ist von bloßer physisch bedingter Verschiedenartigkeit der Menschen, zum Beispiel in Bezug auf Geschlecht, Augenfarbe, Lebensalter, Rassenzugehörigkeit, Körpergröße, natürlicher Begabung zu unterscheiden. Das heißt, so sagt er, wer von sozialer Ungleichheit spricht, spricht stets von gesellschaftlich verankerten Formen der Begünstigung und Bevorrechtigung einiger, der Benachteiligung und Diskriminierung anderer, jedoch er spricht nicht von deren unterschiedlicher biologischer Grundausstattung. Das ist natürlich eine komplexe Definition. Ja, wir haben gerade festgestellt, dass bestimmte natürliche Merkmale tatsächlich auch zu sozialer Ungleichheit werden können, wie Geschlechtszugehörigkeit oder Alter beispielsweise. Aber Grecke verweist auf diesen sozialen Prozess der Begünstigung und Bevorrechtigung, der gesellschaftlich verankert ist und der erstmal jenseits von natürlicher Ungleichheit ist. So, jetzt wissen wir in etwa, womit wir es zu tun haben. Jetzt müssen wir natürlich fragen, wo kommt es her, wer hat es erfunden, wie entstand soziale Ungleichheit. Interessant, die Argumentation bis ins 18. Jahrhundert hinein, also sozusagen bis hin zur industriellen Revolution, vor dem Zeitalter der Aufklärung, galten Menschen von Natur aus als ungleich und ungleichwertig. Sie sehen hier ein Zitat von Aristoteles. Es ist also klar, sagt er, dass es von Natur aus Freie und Sklaven gibt und dass das Dienen für diese zuträglich und gerecht ist. Desgleichen ist das Verhältnis des Männlichen zum Weiblichen von Natur so, dass das eine besser und das andere geringer ist und das eine regiert und das andere regiert wird. Also Menschen sind von Natur aus ungleichwertig, die gesellschaftlichen Verhältnisse der Über- und Unterordnung, der Abhängigkeit des Menschen voneinander sozusagen in bestimmten historischen Bedingungen galt als selbstverständlich, als natürlich bedingt. Das änderte sich eben mit der industriellen Revolution, mit der Aufklärung. Einer der ersten, der sich darüber Gedanken gemacht hat, war der französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau. Auch hier wieder ein Zitat: Der erste Mensch, der ein Gebiet einzäunte und sagte, das ist meins, und der Leute fand, die so simpel waren, ihm zu glauben, war der eigentliche Gründer der bürgerlichen Gesellschaft. Interessant hier dieser Mechanismus, der Leute fand, die so simpel waren, ihm zu glauben. Also nicht alleine dieser Anspruch, das gehört mir, das ist mein Besitz, sondern eben auch die Anerkennung durch andere dieses Besitzes, dieser Vorrangstellung sozusagen qua Besitz. Wir werden das nochmal diskutieren, wenn wir zum Thema soziale Macht und Herrschaft kommen. Die Anerkennung der Ungleichheit sozusagen, das ist ein sehr wichtiger Mechanismus der Reproduktion dann auch von sozialer Ungleichheit. Also die These von Jean-Jacques Rousseau, Menschen sind eigentlich von Natur aus gleich, gleichwertig. Ja, es gibt keine Unterschiede in der sozialen Welt, aber Menschen machen soziale Ungleichheit und sie tun dies in den Anfängen sozusagen über Besitz beziehungsweise über die Inanspruchnahme von Privateigentum. Darüber generiert sich, so sagt Jean-Jacques Rousseau, soziale Ungleichheit. So, wir machen einen Sprung zu Karl Marx, dem politischen Ökonom, der dann im 19. Jahrhundert schon die bürgerliche kapitalistische Gesellschaft vor sich hatte. Die industrielle Revolution lag hinter ihm sozusagen oder war im vollen Gange, könnte man auch sagen. Die französische Revolution lag hinter ihm, der Kapitalismus, die Gesellschaft von Freien, ja, eben nicht mehr von Sklaven oder von feudalistischen Prinzipien, sondern Menschen mussten auf dem Markt, durften, wenn man so will, ihre Arbeitskraft verkaufen. Sie waren also frei zu tun, was sie wollten, zu tun, was sie mussten. Aber Karl Marx sagt, es gibt eben zwei Klassen in dieser kapitalistischen Gesellschaft, nämlich Besitzer an Produktionsmitteln, also Eigentümer, die Kapitalisten, die Bourgeoisie, und es gibt Menschen, die keine Produktionsmittel besitzen, außer ihrer eigenen Arbeitskraft und die gezwungen sind, ihre Arbeitskraft auf dem Markt zu verkaufen. Also zwei Klassen, die Zweiklassengesellschaft des Kapitalismus, Besitzer und Nichtbesitzer von Produktionsmitteln. Der Mechanismus, warum das Ganze sich auch immer wieder reproduziert, ist die sogenannte Arbeitsteilung. Wir hatten das schon mal mit Emil Durkheim festgestellt. Also Gesellschaften differenzieren sich immer stärker aus. Wir werden auch immer stärker voneinander abhängig. Wir entwickeln ganz bestimmte Berufe. Arbeitsteilung im Kapitalismus dann natürlich noch mal stärker in der Manufaktur, wie sie Karl Marx beschrieben hat, sozusagen Menschen, die zum verlängerten Arm auch der Maschinen wurden. Denken Sie auch an das Fließband beispielsweise dann bei Henry Ford. Also eine Art von Arbeitsteilung, die Menschen, die keine Produktionsmittel besitzen, sozusagen in hohem Maße auch ausbeutet. Ausbeutet und, wie Karl Marx auch sagt, entfremdet. So, dieser Hauptwiderspruch im Kapitalismus, den Karl Marx beschreibt, den hofft er ja, wie Sie vielleicht wissen, beheben zu können durch Revolution, dadurch, dass die Klasse an sich der des Proletariats zu einer Klasse für sich wird. Vielleicht hier so ein bisschen dieser Mechanismus auch der Subkultur, wenn Sie so wollen, sich bewusst zu werden, dass man dass es dem anderen auch nicht besser geht als mir, dass wir gleiche Lebensbedingungen, vergleichsweise schlechte Lebensbedingungen haben, dass wir etwas tun können, tun müssen, um diese Lebensbedingungen zu verändern durch eben Revolutionen. Und Karl Marx' Hoffnung war ja, wie Sie vielleicht wissen, dass der Kapitalismus peu à peu übergeht in kommunistische Gesellschaften, Gesellschaften der Gleichen, wo alle Menschen in gleicher Weise sozusagen in der Lage sind, gesellschaftliche Ziele zu erreichen. Vielleicht ist jemand noch dieses Zitat von Karl Marx im Ohr. Wir nehmen die Arbeitsteilung dann auch zurück. Ich bin morgens Fischer, ich bin mittags Bäcker, ich bin abends Maler. Also das heißt, der Mensch wird nicht entfremdet, nimmt diese Entfremdung wieder zurück. Diese Ausbeutungsprozesse werden gestoppt, dadurch, dass das Proletariat sozusagen gegen den Kapitalismus ankämpft. Also zwei Klassengesellschaft bei Karl Marx. Kritisiert wurde Karl Marx von vielen natürlich, und wir müssen heute sagen, die Geschichte der westlichen kapitalistischen Gesellschaften und auch die Geschichte natürlich des Zusammenbruchs des real existierenden Sozialismus hat Karl Marx widerlegt. So argumentiert unter anderem Ralf Dahrendorf und vor allen Dingen auch in den Gesellschaften des real existierenden Sozialismus, denken Sie an die DDR, denken Sie an die Sowjetunion, waren nicht alle gleich. Und ich glaube, das ist ja auch das große Problem. Es gab tatsächlich soziale Ungleichheit. Alle Menschen sind gleich, manche sind gleicher. Und das war eben dann für viele auch der Beweis, dass diese Idee von Karl Marx letztendlich zum Scheitern verurteilt ist in der Gesellschaft. Und da denken Sie bitte auch wieder an so etwas wie Abweichung. In der Gesellschaft gibt es eben immer spezifische Formen sozialer Ungleichheit, die generiert werden, die sich reproduzieren. Und wie genau dieser Mechanismus aussieht, das wollen wir uns dann im Folgenden nochmal etwas genauer anschauen. Also, Karl Marx hat damit begonnen, der Ursprung, oder sagen wir mal, Rousseau hat damit begonnen, der Ursprung der Ungleichheit ist eben der Anspruch auf Besitz. Der Mechanismus, der die Ungleichheit, die soziale Ungleichheit vorantreibt, ist die soziale Arbeitsteilung, wie Karl Marx es sagt. Und diese soziale Arbeitsteilung führt eben zu einer Art von Differenzierung. Man spricht auch von funktionaler Differenzierung. Das heißt, es gibt immer mehr Aufgaben, denken Sie an Rolle, soziale Positionen, die in einer Gesellschaft übernommen werden müssen. Und da, um diese sozialen Positionen zu übernehmen, braucht man bestimmte Fähigkeiten, ein bestimmtes Bildungsniveau, eine bestimmte Ausbildung. Aber erstmal würde man sagen, okay, es gibt so etwas wie eine funktionale Differenzierung. Wir sprechen manchmal auch von einer horizontalen Differenzierung. Und es gibt etwas wie eine hierarchische Differenzierung oder skalare Differenzierung. Und das ist dann das sogenannte Schichtungsprinzip oder Schichtprinzip. Das finden wir übrigens auch schon in einem Industriebetrieb. Wenn Sie sich einfach mal anschauen, innerhalb eines Unternehmens gibt es unterschiedliche Aufgaben. Ja, da würde man erstmal sagen, die müssen halt erfüllt werden. Und dann stellt man fest, dass es aber auch Hierarchien gibt. Ja, dass es unten sozusagen die Lohnarbeiter gibt, die abhängigen Beschäftigten, dass es dann Meister gibt, Kontrolleure gibt, Betriebsleiter gibt, bis hin zur Geschäftsleitung. Das heißt, wir haben sozusagen in vielen sozialen Gebilden Formen der funktionalen Differenzierung, der funktionalen Heterogenität in einer gewissen Weise, aber auch eben dieser hierarchischen, dieser skalaren Ungleichheit oder Differenzierung. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt es aber zu dieser Bewertung? Also wie kommt es dazu, dass jemand sagt, wer mehr Einkommen hat, hat bessere Chancen in dieser Gesellschaft? Wer einen hohen sozialen Status hat, der hat bessere Chancen in dieser Gesellschaft? Wie kommt es, dass wir in bestimmten Gesellschaften Alter, hohes Alter hoch wertschätzen, in anderen eben nicht? Das sind ja doch wichtige Fragen, die wir uns im Folgenden mal ein bisschen näher anschauen wollen. Einer, der hier versucht, eine Antwort zu geben, ist Emil Durkheim. Er sagt, dass diese soziale Arbeitsteilung, die zunehmende soziale Arbeitsteilung in modernen Gesellschaften eine Funktion hat, nämlich die Funktion der Integration auf der Basis von Moral. Er sagt, soziale Arbeitsteilung schafft Solidarität. Ich glaube, ich hatte schon mal darauf hingewiesen, Emil Durkheim beschreibt ja westliche Gesellschaften als von unzusammenhängender Homogenität zu zusammenhängender Heterogenität. Das ist genau dieser Prozess. Wir differenzieren uns immer mehr aus. Die Arbeitsteilung nimmt immer mehr zu. Wir können aber auch immer weniger tun, um uns selbst am Leben zu erhalten. Wir sind immer abhängiger sozusagen von anderen. Ja? Und diese Abhängigkeit von anderen, da würde Emil Durkheim sagen, das produziert auch Mechanismen der Solidarität. Also ich bin mir bewusst, sage ich jetzt mal ganz krude, dass ich von anderen abhängig bin. Ich brauche den anderen und dementsprechend muss ich ihn auch anerkennen. Ja? Das heißt, dieser erste Mechanismus wäre sozusagen, Gesellschaften sind arbeitsteilig. Es entwickelt sich so etwas wie, er sagt, organische Solidarität. Also wir sind voneinander abhängig, aber wir sind ungleich. Wir sind voneinander abhängig, aber wir sind ungleich. Die Wertung bei Durkheim basiert so ein Stück weit auf dieser organische Solidarität versus mechanische Solidarität sozusagen. Je gleicher, je homogener soziale Gruppen sind, desto weniger ausgeprägt, so sagt Durkheim, ist die Solidarität. Also etwas Mechanisches. Wir erkennen noch nicht, dass wir voneinander abhängig sind. Je organischer sozusagen, je heterogener, desto moralischer ein gesellschaftliches Gebilde. Nochmal radikaler sozusagen ist Talcott Parsons. Talcott Parsons, ein amerikanischer Soziologe, Begründer der funktionalistischen Systemtheorie. Und der hat eben einen, wie ich finde, zentralen Gedanken entwickelt, an dem wir uns tatsächlich abarbeiten müssen. Talcott Parsons sagt nämlich, es gibt in jeder Gesellschaft verschiedene Positionen. Das haben wir ja mittlerweile festgestellt. Diese Positionen, also zum Beispiel Erwerbspositionen, Berufe, sind verschieden angenehm, verschieden wichtig und verschieden schwierig. Also diese sozusagen funktionale Sichtweise, damit unangenehme, schwierige, wichtige Positionen ausgefüllt werden, müssen Menschen dafür belohnt werden, positiv sanktioniert werden. Und das, so sagt Parsons, macht die Kriterien für die soziale Schichtung aus. Es würde also sozusagen für einen Industriebetrieb bedeuten, der Manager, der Leiter eines Unternehmens, der Betriebsleiter ist wichtiger als der Mensch am Fließband, ja, oder der Gruppenarbeiter in der Automobilindustrie. Deswegen muss er, um diese Arbeit zu tun, höher sanktioniert, positiv sanktioniert, belohnt werden. Ergo, der Betriebsleiter verdient mehr, hat ein höheres Einkommen als der Mensch am Fließband. Dazu kommt natürlich, denken Sie jetzt wieder an Karl Marx, der Mensch am Fließband ist leicht austauschbar. Ja, seine Qualifikationen oder Fähigkeiten, die kann man relativ leicht erlernen. Der Manager benötigt ganz bestimmte Qualifikationen, Bildungsniveau, also er muss in der Regel Betriebswirtschaftslehre studiert haben. Er muss aber auch über persönliche Eigenschaften verfügen. Denken Sie an solche Ausschreibungen von Managern oder von Betriebsleitern wie soziale Kompetenz, Führungs-, auch die Neigung zu führen und Gruppen zu leiten, die Fähigkeit, auch seinen Willen durchzusetzen und so weiter. Ja, das heißt, diese Idee von Talcott Parsons, es gibt sozusagen wichtigere, anspruchsvollere Tätigkeiten in der Gesellschaft und die Menschen, die diese Tätigkeiten ausfüllen, die müssen entsprechend belohnt werden. Jetzt könnte man natürlich sagen, wie wichtig ist eigentlich die Aufgabe des Müllmanns? Ja, und wie schlecht wird er dafür bezahlt? Da kommt dann natürlich dieser Mechanismus wiederum der Qualifikation rein. Vor allen Dingen in Zeiten von Arbeitslosigkeit gibt es viele Menschen mit geringen Qualifikationen, die eine Stelle suchen. Das heißt, man wird eben leichter sozusagen einen Müllmann ersetzen können als einen Manager. Das wäre sozusagen die große Idee von Talcott Parsons. Also Ungleichheit, so sagt er, ist notwendig, weil ohne diese die differenzierten Berufspositionen von Gesellschaften nicht adäquat besetzt werden können. Also wir müssen ungleich belohnen. Sie können sich natürlich gut vorstellen, dass diese Sichtweise, diese funktionale Sichtweise, also quasi soziale Ungleichheit ist eine Bedingung, ist positiv für das Überleben von Gesellschaft, erstmal heftig kritisiert wurde. Also zum einen, das ist sozusagen etwas, was immer auch kritisiert wird an der funktionalistischen Systemtheorie von Talcott Parsons. Wie kann man denn dann eigentlich noch erklären, dass so etwas wie sozialer Wandel passiert, wenn man sagt, das sind die sozialen Positionen, die müssen entsprechend entlohnt werden? Wo kann sich denn da noch etwas verändern? Dann wirft man ihm natürlich auch vor, dass er das, was er erklären will oder verstehen will, genau durch das erklärt, was er vorfindet. Also im Sinne von, wir haben Ungleichheit, wir haben soziale Ungleichheit, ja, wir haben unterschiedliche Aufgaben, wir haben Arbeitsteilung. Ergo ist sozusagen diese Ungleichheit innerhalb einer Gesellschaft auch funktional. Was ist sozusagen, ist das Richtige? Ja? Das ist das, was eine Gesellschaft benötigt. Und wir wissen immer noch nicht wirklich sozusagen, wer bestimmt es denn jetzt eigentlich, was wichtig ist in einer Gesellschaft? Wer bestimmt eigentlich, was schwieriger ist als Aufgabe, als eine andere. Ja, das heißt also Dürkheim, diese Mechanismen der Solidarität, je arbeitsteiliger, je stärker abhängig voneinander, desto mehr soziale Ungleichheit entsteht, desto mehr organische Solidarität kann entstehen. Also hier der Mechanismus sozusagen auch der einer zumindest impliziten Bewertung bei Parsons dann eben diese funktionalistische Perspektive, auch der Leistungsgesellschaft, also Amerika in dieser Zeit, ausgeprägte Leistungsgesellschaft. Wer mehr Geld verdient, hat einen wichtigeren Job sozusagen, ist leistungsfähiger als andere und damit reproduziert sich dieses System. So, Ralf Dahrendorf hat es auch versucht nochmal zu erklären, woher die Bewertung der Ungleichheit kommt. Er rekurriert zum einen auf Dürkheim und sagt, der Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen liegt in der Existenz von mit Sanktionen versehenen Normen des Verhaltens in allen menschlichen Gesellschaften. Er liegt in gewissen notwendigen oder doch als notwendig angenommenen Merkmalen aller menschlichen Gesellschaften. Also hier kommen wir jetzt genau zu diesen Mechanismen auch der sozialen Normen, der Sitten, der Regeln, der Gesetze, die gelten innerhalb einer Gesellschaft. Denken Sie hier natürlich an Emil Dürkheim mit seiner sozialen Kontrolle in Abhängigkeit von Konfessionen, von Konfessionszugehörigkeiten. Menschen werden also mehr oder weniger kontrolliert in ihrem Alltag. Und Dahrendorf argumentiert jetzt, aber Menschen können nicht alle in gleicher Weise und gleich gut diese Regeln befolgen. Wir können nicht alle gleich in gleicher Weise normkonform handeln. Denken Sie hier an Merton. Ja, also es gibt Menschen, die verfügen nicht über die Mittel, um gesellschaftliche Ziele zu erreichen. Es gibt Menschen, die verfügen auch aufgrund von ihrer natürlichen Merkmalausstattung nicht über Mittel, um sozialen Normen zu entsprechen. Wir hatten das mit Alter, wir hatten das aber auch mit körperlichen Ausstattungen. Also wichtig, Menschen können nicht alle Normen gleich gut befolgen, von Natur aus nicht, aber auch aufgrund der Tatsache bestimmter Lebensumstände, also Familien befinden sich in einer anderen sozialen Situation als Menschen, die keine Kinder haben beispielsweise, oder Arbeitslose befinden sich in einer anderen Situation als Erwerbsarbeiter, als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das heißt sozusagen, also nehmen wir jetzt alles mit Dürkheim und Parsons, mit funktionaler Differenzierung, mit Hierarchien, die sich entwickelt haben. Soziale Normen haben sich ausgeprägt in einer Gesellschaft und nicht alle Menschen können diesen sozialen Normen entsprechen. Sozusagen. Und hier finden wir dann einen Mechanismus der Bewertung. Also wer sozusagen soziale Normen besser erfüllen kann, wer sich normkonformer verhalten kann, der hat bessere Chancen sozusagen in dieser Gesellschaft als welche, die sich nicht normkonform verhalten können. So, hier jetzt auch nochmal ein Zitat von dem Ralph Dahrendorf. Wertende Differenzierungen, also die Anordnung sozialer Positionen und ihrer Träger auf den Skalen des Prestige, sozialer Status und des Einkommens, wird erst bewirkt durch die Sanktionierung sozialen Verhaltens am Maßstab normativer Erwartungen. Weil es Normen gibt und Sanktionen notwendig sind, um ihre Einhaltung zu erzwingen, muss es Ungleichheit des Rangs, also Bewertung unter den Menschen geben. Für Normkonformität wirst du positiv sanktioniert und für Normabweichung eben negativ. Das ist die Idee von Ralph Dahrendorf. So, da kommen wir natürlich wieder zu diesem, die herrschenden Normen sind die Normen der Herrschenden. Ja, wer bestimmt sozusagen wiederum, was Normkonformität heißt, welche Normen zu einer bestimmten Zeit in einer bestimmten Gesellschaft gelten. Also Ungleichheit, jetzt eben nicht Normen, sondern soziale Ungleichheit, so sagt auch Ralph Dahrendorf, ist immer auch gebunden in ein Herrschaftssystem. Also die demokratische Gesellschaft Deutschlands. Man muss an die Legitimität glauben. Denken Sie an Rousseau. Wer zuerst sagte, das ist meins. Und es gab Menschen, die sagten, das stimmt. Ja, also die Legitimität von Herrschaft, daran muss man glauben und sich an Normen orientieren und seinen Nächsten positiv oder negativ sanktionieren. Soziale Ungleichheit, so sagt Immanuel Kant, ist die Quelle, die reiche Quelle so viel Bösen, denken Sie an Karl Marx, aber auch alles Guten. Dass es überhaupt Ungleichheit unter den Menschen gibt, ist, indem es die Geschichtlichkeit von Gesellschaften garantiert, ein Moment der Freiheit. Zum Beispiel Ausbeutung. Ja, soziale Ungleichheit bei Karl Marx. Ja, es gibt zwei soziale Klassen, die Klasse des Besitzers an Produktionsmitteln und die Klasse der Nichtbesitzer an Produktionsmitteln. Arbeitnehmer werden ausgebeutet, werden entfremdet, werden zur verlängerten Hand der Maschine. Denken Sie an die Bedingungen eben in der Massenindustrie, in der Automobilindustrie, in der Elektroindustrie, Fließbandarbeiterinnen, denken Sie an den Kohlebergbau beispielsweise. Also Menschen werden ausgebeutet, ja, um Gesellschaft zu reproduzieren. Ja, also die Quelle so viel Bösen, man diskriminiert, man nimmt Menschen Chancen, aber, so sagt Ralf Dahrendorf, das muss sein in einer gewissen Weise, damit sich die Gesellschaft weiterentwickelt. Ja? Freiheit. Freiheit der Normsetzung, Freiheit der Normeinhaltung, Freiheit der Sanktionierung von Normen auf der einen Seite, aber gleichzeitig eben auch die Notwendigkeit, sich an Normen zu orientieren, die Notwendigkeit, das normabweichendes Verhalten zu sanktionieren, damit die Gesellschaft sozusagen überleben kann. So, jetzt schauen wir uns nochmal unsere Gesellschaft an. Die Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft in der Nachkriegszeit galt als eine geschichtete Gesellschaft. Also wir sprachen in den 60er Jahren nicht mehr von einer Klassengesellschaft. Ja, das heißt also, während Karl Marx gesagt hat, es gibt nur einen Indikator sozusagen oder eine Dimension sozialer Ungleichheit, nämlich Besitz versus Nichtbesitz, kam in den 60er Jahren sozusagen dann noch mal etwas mehr dazu, nämlich das, was wir jetzt auch schon die ganze Zeit thematisiert hatten, der Bildungsstatus eines Menschen und das Berufsprestige, also sozusagen dieser soziale Status der Berufstätigkeit und aber auch, das war wichtig und hierfür steht Theodor Geiger, die soziale Herkunft. Denken Sie an Sozialisationsprozesse. Ja, das heißt, man hat also damals zum Beispiel große Studien gemacht, man hat gemessen in unserer Gesellschaft, wie verteilt sich das Bildungsniveau, wie verteilt sich das Einkommen, wie verteilt sich sozusagen auch die Schichtzugehörigkeit in der Gesellschaft, welche Menschen, also welche Bildungsträger sozusagen kommen aus welchen Schichten, ja, und wie verteilt sich das Einkommen in dieser Gesellschaft und das Berufsprestige. Ja, also im Sinne von ein Angehöriger, eine Angehörige der unteren Mittelschicht, also ein typischer Facharbeiter, Volksschule damals, Berufsausbildung, Herkunft eben auch aus der Arbeiterschicht in der Regel, Einkommen, mittleres Einkommen, wenn man so will, aber auch mit der Chance durchaus aufgrund von gewerkschaftlichen Tätigkeiten dann auch das Einkommen zu verbessern, peu à peu. Berufsprestige mittelmäßig, würde man sagen. Ja, der Facharbeiter der damaligen Zeit war wichtig, war anerkannt, aber er gehörte mit Sicherheit nicht zur Oberschicht. Nehmen Sie dann die untere Oberschicht beispielsweise der Beamte, also Abitur in der Regel, Studium, soziale Herkunft mindestens aus der Mittelschicht, also die Eltern von Beamten waren mindestens Angestellte, wenn nicht selbst auch Beamte, dazu gehören natürlich auch Lehrer, Lehrerinnen, dazu gehören alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in der damaligen Zeit. Das Berufsprestige des Beamten, naja, mal so, also Hochschullehrer natürlich immer hohes Prestige, Beamte im Finanzministerium oder in der Steuerbehörde eher geringes soziales Prestige, je nachdem, wie man das nehmen möchte. Auf jeden Fall alles sogenannte White-Collar-Arbeit, also man musste sich nicht die Finger schmutzig machen. Auch das ist schon mal etwas, was man sozusagen wertgeschätzt hat. Ja, gab immer diesen Unterschied zwischen Menschen, die sich die Hände schmutzig machen bei ihrer Arbeit und welche, die eben einen weißen Kittel tragen bei der Arbeit. Und das Einkommen des Beamten, naja, wie gesagt, untere Oberschicht, also quasi ein bisschen mehr als die Angestellten, je nachdem auch, ob höheres Beamtenstatus und so weiter. Und dann noch die obere Oberschicht, Manager und Selbstständige. Und da sieht man natürlich, da spielt das Einkommen eine große Rolle. Bei Managern und Selbstständigen spielt auch die soziale Herkunft eine große Rolle in Deutschland. Also wo man sagen muss, die Eltern müssen Geld haben, um die Kinder auch entsprechend auszubilden, um ihnen auch Weiterbildungsmöglichkeiten zu gewährleisten, um sie auch mal ins Ausland zu schicken und so weiter. Im Übrigen sehr deutsch. Ja, denken Sie an diese amerikanische Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär. Also während in Deutschland die soziale Mobilität oder die soziale Herkunft in hohem Maße auch prägend war für die eigene soziale Position, für die eigene Position in diesem Schichtungssystem, war man ja immer der Meinung, dass das in Amerika eine geringere Rolle spielt. Da hat jeder aufgrund von Leistung sozusagen die Möglichkeit, sich aus der eigenen Schicht heraus zu katapultieren. Deswegen spielt sozusagen soziale Herkunft in der deutschen Ungleichheitsdebatte auch eine sehr viel größere Rolle als beispielsweise in der amerikanischen Ungleichheitsdebatte. Da geht es dann wieder um Rassenzugehörigkeit. Das ist ein anderes Merkmal in den USA. Also eine geschichtete Gesellschaft ausdifferenziert, wo man sehr gut messen kann, sozusagen, wozu gehörst du? Einkommen, Bildungsstatus, soziale Herkunft, was haben die Eltern gemacht und das soziale Anerkennung, Prestige des Berufs. Nochmal Reinhard Kreckel, soziale Ungleichheit liegt überall dort vor, wo die Möglichkeiten des Zugangs zu allgemein verfügbaren und erstrebenswerten sozialen Gütern und oder zu sozialen Positionen, die mit ungleichen Macht und oder Interaktionsmöglichkeiten ausgestattet sind, dauerhafte Einschränkungen erfahren und sich dadurch die Lebenschancen der betroffenen Individuen, Gruppen oder Gesellschaften beeinträchtigt oder dadurch die Lebenschancen beeinträchtigt bzw. begünstigt werden. Möglichkeiten des Zugangs, allgemein verfügbar, erstrebenswerte, man sagt auch gerne knappe soziale Güter wie Einkommen, bestimmte Berufe, einen bestimmten Bildungsstatus, soziale Positionen, die eben tatsächlich eine höhere Anerkennung haben, mit Macht ausgestattet sind, mit bestimmten Interaktionsmöglichkeiten ausgestattet sind, also auch die Möglichkeit, tatsächlich Herrschaft auszuüben, Macht auszuüben, mit bestimmten Menschen Kontakt zu haben, in bestimmten kulturellen Milieus sich zu bewegen und so weiter, ist ungleich verteilt. Das heißt, wir unterscheiden, wenn wir nochmal diese Schichtung uns anschauen, so etwas wie die soziale Lage, also die Handlungsbedingungen von Menschen, ja, aufgrund ihrer Schichtzugehörigkeit. Dann wollen wir aber durchaus noch mal gucken, wie verhalten sich denn die Menschen in diesen sozialen Schichten? Wir hatten vorhin gesagt, es gibt ja auch so etwas wie Lebensstile. Ja, das heißt, bei Theodor Geiger schon war die Beobachtung, dass Menschen in der sozialen, in der Unterschicht sich anders verhalten als Menschen in der Mittelschicht. Er sprach von Milieus. Denken Sie zum Beispiel an, wir hatten es bei Sozialisation, Basil Bernstein, sprachliche Sozialisation, Menschen der Unterschicht reden anders, ja, kommunizieren anders als Menschen der Mittelschicht. Ja, das heißt, man merkt sozusagen, sage mir, was weiß ich. Also je nachdem, wie jemand redet, ja, wie jemand sich kommuniziert, wie jemand vielleicht auch schreibt, denken Sie auch an die PISA-Studie, daran erkennt man sozusagen auch die Schichtzugehörigkeit. Dann natürlich bis hin zu Subkulturen, also so diese Idee, dass die Gesellschaft so ausdifferenziert ist, dass es neben diesen Schichten auch noch bestimmte, innerhalb dieser Schichten bestimmte Subkulturen gibt, dass es auch die Subkulturen, gibt, die typisch sind für die Unterschicht versus Subkulturen, die typisch sind für die Mittelschicht und bis hin dann eben zu Lebensstilen, also sozusagen die subjektive Perspektive, das wäre die Idee dessen, wird immer stärker, ja, man verinnerlicht sozusagen immer mehr der eigenen Lebenssituation. Also denken Sie nochmal an die soziale Klasse bei Karl Marx, die Klasse an sich. Man ist einfach gezwungen, sich zu verdingen und die Arbeit zu leisten, bis hin zu Lebensstilen, wo es heißt, ich bin in einer bestimmten sozialen Lage, ich gehöre einer sozialen Schicht an, aber ich teile sozusagen bestimmte Geschmäcker mit anderen, bestimmte Interessen mit anderen, bestimmtes Freizeitverhalten mit anderen. Sozusagen. Also ich übernehme immer mehr auch die Mechanismen sozusagen der Ungleichheit oder die Indikatoren der Ungleichheit. Ich werde Ihnen das gleich auch nochmal zeigen. So, hier ganz kurz nochmal der historische Blick. Das ist ein bisschen unklar. Das Zukunftsinstitut ist hier in Frankfurt, in, glaube ich, Kelsterbach. Ja? Und die haben immer so schöne Grafiken, die man dann stibitzen kann im Internet. Und Sie sehen hier, die machen eben auf zweidimensional das, was Dürkheim immer beobachtet hat, die gesellschaftliche Differenzierung und Arbeitsteilung einerseits und einfach diese historische Perspektive, also von traditionalen Gesellschaften bis 2020 und später. Und die Gesellschaft hat sich ausdifferenziert. Die sprechen dann von eindimensional, zweidimensional und multidimensional. Und Sie sehen hier Stände und Kasten. Menschen sind von Natur aus ungleich und auch ungleichwertig über soziale Klassen, soziale Schichten, soziale Milieus, also das Hineinnehmen sozusagen dieser Schichtmerkmale in die eigene Person, das Teilen von Interessen mit anderen, die Sprache und so weiter, bis hin zu Lebensstilen, die nochmal stärker ausdifferenziert sind. Der Prozess hier in dieser Kurve, Individualisierung oder Modernisierungsprozesse, also Gesellschaft wird immer ausdifferenzierter. Es gibt immer mehr Gruppen, wenn man so will. Ja? Zwei Klassen, vier Schichten, sieben Lebensstile und so weiter. So, und jetzt sind wir bei den Lebensstilen, jetzt sind wir bei dem Ansatz von Pierre Bourdieu, den ich Ihnen noch kurz vorstellen möchte. Pierre Bourdieu war leider ein französischer Soziologe, er ist 2002 verstorben. Er hat ein prägendes Buch geschrieben über die feinen Unterschiede Anfang der 80er oder Ende der 70er, muss man sagen, im Französischen, Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Ähnlich wie Talcott Parsons ein typischer Amerikaner war, der sozusagen die Leistungsgesellschaft der USA beschrieben hat, die Funktionalität von sozialer Ungleichheit. So war Pierre Bourdieu ein typischer Franzose, dessen Gesellschaft natürlich auch in anderer Weise ausdifferenziert war als in Deutschland. Denken Sie an die Reproduktion der Elite in Frankreich, ja, die in bestimmte Schulen gehen, die sich selbst reproduzieren, wo die Mächtigen, die politischen Akteure sozusagen einer Gruppe angehören, im Gegensatz zu Deutschland, wo zumindest in der SPD oder bei den Linken, zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg, doch es politische Karrieren gab aus der Arbeiterschicht heraus, aus der Unterschicht oder unteren Mittelschicht heraus. Nichtsdestotrotz hat Pierre Bourdieu eben genau diesen Mechanismus der Lebensstile erfasst, also dieser subjektiven Lebensorientierung ausdifferenziert, die zu einem bestimmten Zeitpunkt, sagt er, gegebene Verteilungsstruktur verschiedener Arten und Unterarten von Kapital entspricht der immanenten Struktur der gesellschaftlichen Welt, das heißt der Gesamtheit der ihr innewohnenden Zwänge, durch die das dauerhafte Funktionieren der gesellschaftlichen Wirklichkeit bestimmt und über die Erfolgschancen der Praxis entschieden wird. Nun, aha, Pierre Bourdieu spricht von Kapital. Wer sprach von Kapital? Karl Marx. Und tatsächlich orientiert sich Pierre Bourdieu in hohem Maße an Karl Marx, aber er differenziert ihn eben aus. Er spricht nicht nur von ökonomischem Kapital wie Karl Marx und er spricht auch nicht nur von sozialem Kapital wie zum Beispiel Theodor Geiger, also im Sinne von, ja, die soziale Herkunft vermittelt uns bestimmte Möglichkeiten, uns zu verorten, Zugang zu Bildungschancen und so weiter. Er spricht auch von kulturellem Kapital. Also diese drei Kapitalsorten, ja, die schaffen sozusagen im Menschen so eine Grundausstattung. Also jemand verfügt über hohes Einkommen, verfügt über viele soziale Netze, soziale Beziehungen und über kulturelles Kapital im Sinne von, also objektives Kulturkapital wären tatsächlich dann Bilder, ja, also Gemälde, die man besitzt, Bücher, die man besitzt, bis hin zu so etwas, was er nennt inkorporiertes Kulturkapital, also das, was wir verinnerlicht haben an Wissen, an Geschmack, an Urteilsfähigkeiten und so weiter. So, und sozusagen das Kritische bei Pierre Bourdieu ist jetzt, dass wir hineingeboren werden in eine solche Ausstattung in einer gewissen Weise. Das ist auch Karl Marx. Ja? Die soziale Herkunft vermittelt uns sozusagen eine bestimmte Grundausstattung mit ökonomischem, sozialem und kulturellem Kapital. Also ich hatte es vorhin gesagt, der Manager, der seinen Sohn oder seine Tochter ins Ausland schicken kann, der ein breites Netz hat an Bekannten, wo er sagen kann, geh doch mal dahin oder versuch doch mal da ein Praktikum zu machen und so weiter. Im Gegensatz zum Arbeiter, der ein relativ homogenes Milieu hat, denken Sie wieder auch an Dürkheim, Menschen sind relativ ähnlich, haben einen ähnlichen Geschmack. Die Breite, die Ausdifferenzierung, die Heterogenität ist relativ gering. Das heißt, Pierre Bourdieu hat durchaus einen kritischen Blick auf die Gesellschaft, indem er sagt, wir werden hineingeboren in bestimmte Lebensstile oder bestimmte Schichten, die uns prägen über unser ganzes Leben hinweg. Er spricht in dem Zusammenhang vom Habitus. Also wir bilden so etwas wie, denken Sie vielleicht, wir hatten es bei Sozialisation, der Habitus der Disziplinen. Ja, also wir verhalten uns in einer gewissen Weise, wir sehen die Welt in einer gewissen Weise. Dieser nette Hinweis, glaube ich, habe es auch schon mal gesagt, die Unterschicht, die Arbeiterschicht schaut sich Kunst an und sagt, was soll denn das darstellen, was will der Maler uns sagen? Und die Mittelschicht oder die Oberschicht sagt, ach, diese Formsprache ist wunderbar, ja, guck mal, er geht über das Bild hinaus und so weiter und so fort. Also sozusagen einen unterschiedlichen Blick in die Welt, das will Pierre Bourdieu uns vermitteln und natürlich einhergehend mit unterschiedlichen Lebenschancen auch und Positionen und Bewertungen. Pierre Bourdieu ist dann derjenige, der so eine Art Feldtheorie entwickelt hat, ja, der eben sagt, es gibt sozusagen diese drei Kapitalformen, Ökonomisches, soziales und kulturelles Kapital sind eben verortet. Und hier nehmen Sie einfach mal, jetzt denken Sie an Theodor Geigers Schichtbeschreibungen. Und sehr viel ausdifferenzierter eben Pierre Bourdieu, der zum Beispiel sagt, der Facharbeiter rechts unten verfügt über ein relativ geringes ökonomisches Kapital und auch über ein relativ geringes kulturelles Kapital. Das soziale Kapital müsste dann in der Mitte sozusagen sein. Die Grundausstattung des Facharbeiters, der Professor vielleicht dann links unten, also das Kapital vom Professor ist auch nicht so besonders hoch, aber natürlich das kulturelle Kapital sehr hoch. So verortet er sozusagen dann auch Berufe in dieser Kapitalausstattung. Das heißt, die These von Pierre Bourdieu ist eben auch, man wird hineingeboren in eine bestimmte Kapitalausstattung und diese Kapitalausstattung lässt einen dann sozusagen eine bestimmte Persönlichkeit entwickeln, die in einer bestimmten Weise durch die Welt geht. Ja, also wenn man so will, auch wieder Reproduktion natürlich von Klassen, Schichten oder Lebensstilen. Also die Chance, dass man sich herauskatapultiert aus der sozialen Herkunftsklasse, Schicht oder dem Lebensstil, ist relativ gering, weil man eben zum Beispiel bestimmte Mechanismen entwickelt, bereits in der Kindheit mit der Welt, mit dem Leben, mit den Situationen umzugehen. Etwas weniger kritisch dann der Versuch des sogenannten Sinus-Instituts, also Soziovision, das ist jetzt das Sinus-Institut, da sehen Sie diese Quelle, die soziale Lage, also die ja auch bei Bourdieu eine Rolle spielt, wie bei Geiger dann auf der einen Seite und dann Werte, Grundorientierungen und so weiter auf der rechten Seite. Und Sie sehen hier, es gibt, und jetzt wären wir wieder bei dem, was Geiger auch gesagt hat, Milieus. Also nicht jetzt nur Lebensstile, sondern die sprechen von Milieus und sagen, es gibt also Menschen mit sozusagen typisch modernen Werten wie Individualisierung, Selbstverwirklichung und Genuss, die nennt man dann in der oberen Mittelschicht die Etablierten. Ja, die wollen zeigen, wer sie sind. Ja, die wollen häufig in Urlaub fahren. Die wollen sich selbst verwirklichen, indem sie an die Volkshochschulen gehen oder irgendwelchen Psychokurse machen und so weiter. Und Sie sehen die Modernisierung in der unteren Mittelschicht, die Konsummaterialisten. Also man braucht ein schnelles Auto, man braucht Handys und iPhones und was weiß ich, Laptops und so weiter. Also man zeigt sozusagen, was man hat, jenseits quasi von der Hochkultur, würde Pierre Bourdieu sagen. Also diese, sagen die Verortung von Milieus, Lebensstilen in diesem gesellschaftlichen Feld des Hineingeborenwerdens, wenn man so will, der sozialen Lage und dann eben einer bestimmten Wertorientierung. Das sind die Milieus, so beschreiben wir häufig unsere Gesellschaft. Da gibt es sehr viele Studien auch, die dann sagen, wie ist zum Beispiel das Umweltbewusstsein jetzt dieser Milieus, wie ist die Einstellung zum Abschalten der Atomkraftwerke. Ja, so kann man natürlich quasi mehr Wissen erfassen über diese Milieus in Abhängigkeit eben von der sozialen Lage und einer gewissen Wertorientierung in dieser Welt. So, jetzt vielleicht noch mal ein bisschen weniger ernst, auch wieder das Zukunftsinstitut, die dann sagen, die Lebensstile der Zukunft. Und Sie sehen hier vor allen Dingen, dass es eine hohe Ausdifferenzierung gibt zwischen älteren Menschen, also Greyhoppers, Silverpreneure, Supergrannies und so weiter oder dann sozusagen hier diese 40er-Jahre-Leute, Netzwerkfamilien, Familien, Tiger-Ladies und so weiter und so fort. Also die dann etwas weniger ernsthaft versuchen, vor allen Dingen was den Konsum betrifft, dann auch die Art und Weise, wie man seine Freizeit auch organisiert, nochmal solche Formen der Ungleichheit zu beschreiben. So, vielleicht jetzt hier wieder wie immer das Zitat vom Anfang. Zuvor müssen Sie jedoch erst lernen, sich sprachlich auszudrücken. Viele seien de facto Analphabeten und wo normalerweise Werte und Normen verankert seien, sei bei Ihnen nur ein Loch. Also wie können wir das sozusagen jetzt angesichts dessen, was wir bisher gehört haben, nochmal interpretieren? Es gibt also nicht nur Grey Hoppers und Silver Ladies, sondern es gibt tatsächlich Menschen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, Jugendliche, die es nie geschafft haben, in den Arbeitsmarkt überhaupt hineinzukommen, die ihren Bildungsabschluss nicht haben, keinen Bildungsabschluss haben und die sozusagen tatsächlich geringe Chancen haben, in dieser Gesellschaft ihre soziale Position zu finden. Und die Frage ist dann natürlich, wie geht die Gesellschaft damit um, beziehungsweise was steckt eigentlich hinter dieser Aussage? Also Bourdieu würde sagen, Menschen werden eben hineingeboren in einen bestimmten sozialen Kontext. Sie sind nicht alle individuell verantwortlich sozusagen für ihre Geschichte, für ihre Biografie. Andere, wie zum Beispiel Talcott Parsons, würden sagen, die Menschen müssen Normen erfüllen, sie wollen Normen erfüllen, sie müssen leisten, sie wollen Leistung erbringen und sie tun es auch. Wer erfolgreich ist, der hat es eben richtig gemacht und wer nicht erfolgreich ist, der hat es eben falsch gemacht. Also hier sozusagen nochmal nur dieser Hinweis auf, man kann eben soziale Ungleichheit auch in unterschiedlicher Weise betrachten als etwas, was selbst verschuldet ist oder als etwas, was tatsächlich in sozialen Gesamtzusammenhängen zu verstehen bzw. zu erklären ist. So, und hier will ich Ihnen jetzt mal meine erste Klausurfrage vorstellen. Bitte versuchen Sie, folgenden Tatbestand aus soziologischer Perspektive verstehen zu erklären. Kinder aus Arbeiterfamilien weisen geringere Bildungschancen auf als zum Beispiel Kinder aus Beamtenfamilien. Also hier haben wir jetzt eine Frage, die man sozialisationstheoretisch, ungleichheitstheoretisch, aber auch über die Abweichung versuchen könnte zu beantworten. Sie können es im Tutorium tun, wir können es jetzt tun. Aber natürlich wollen wir beginnen mit Unklarheiten, mit Nachfragen, die Sie haben zu meinem Vortrag.
Da sehe ich einen Finger.
Ja, Sie sagten vorhin bei Ralf Gabendorf, glaube ich, dass die natürlichen Ungleichheiten, er sieht es so, dass natürliche Ungleichheiten nicht gewertet werden, aber und dass zum Beispiel die ethische Herkunft nicht gewertet wird, das finde ich total falsch. Kann ich das einfach dazu finden?
Und nein, denken Sie, also wir haben bei Dahrendorf hat gesagt, Menschen sind aufgrund ihrer Ausstattung mehr oder weniger gut in der Lage, sich normkonform zu verhalten. Diese Fähigkeit, sich normkonform zu verhalten, kann basieren auf natürlichen Fähigkeiten und kann basieren auf gesellschaftlichen oder sozialen Fähigkeiten. Also insofern würde er durchaus sozusagen davon ausgehen, dass natürliche Ausstattung einen in einer bestimmten Situation nicht befähigt, sich normkonform zu verhalten. Dafür wird er negativ sanktioniert. Und in der Folge sozusagen sind seine Lebenschancen geringer.
Weil beispielsweise im internationalen Kontext gibt es ja gewisse Bilder, die Länder von anderen Nationalitäten haben. Also der Deutsche, da die typischen Vorstellungen des Deutschen und deswegen auch bei der Begegnung eines Deutschen gleich mit diesen Bildern vorneweg
ja.
die Möglichkeit, dass er sich eben in der Gruppe mehr integriert oder weniger integriert. Also ich stelle mir jetzt eine Gruppe von verschiedenen Nationalitäten vor, in einer, ja, das ist jetzt egal, in welchem Land sie sich treffen, aber
Mallorca, Engländer, Deutsche, Franzosen, Amerikaner.
Genau. Einfach diese Offenheit gegenüber der anderen Person, sich besser zu verstehen oder offener zu sein und überhaupt die Möglichkeit zu geben, Interaktion stattfinden zu lassen oder gleich von vorne weg durch dieses Bild, nee, mit dir möchte ich gar nichts zu tun haben. Ich habe ein schlechtes Bild des, ja auch immer, der bestimmten Nationalität.
Ja, jetzt könnte ich natürlich fragen, sprechen Sie von sozialer Ungleichheit?
Also ist das denn eine internationale soziale Ungleichheit, wenn der Deutsche im internationalen Kontext durch seine Bewerbung Vorteile hat gegenüber dem Peruaner, nur aufgrund seiner Nationalität, weil er Deutsch ist?
Das ist nochmal was anderes, ja. Also das ist jetzt eine andere Situation, die Sie beschreiben. Ja, das eine wäre, also Menschen treffen, Menschen unterschiedlicher Nationalitäten treffen in irgendeinem Land aufeinander. Jetzt müsste man natürlich fragen, was sozusagen sind die Normen der Mehrheitsgesellschaft, ja? Oder wie relevant sind die Normen der Mehrheitsgesellschaft für diese Menschen unterschiedlicher Nationalitäten? Weniger relevant, wenn sie sich im Urlaub befinden, relevanter, wenn sie auf Arbeitssuche sind. Aber geht es natürlich erstmal darum, dass man sozusagen auch klären muss, was sind eigentlich die Normen, die gelten. Ja, also Sie können natürlich sagen, wir haben einen Vorurteil gegenüber Deutschen. Quatsch, haben wir natürlich nicht. Wir haben einen Vorurteil gegenüber Amerikanern oder Franzosen oder was. Wir haben ein bestimmtes Bild und beurteilen die in einer bestimmten Weise. Was eher, sagen wir mal, was relevant ist, und da sprechen Sie etwas Wichtiges an, dass man aus einer Studie weiß, dass zum Beispiel Arbeitgeber oder Personalverantwortliche tatsächlich eher Deutsche einstellen für eine bestimmte Stelle als Menschen mit Migrationshintergrund. Ja, das wäre so etwas. Ja, dass man, dann könnte man natürlich sagen, A, die sind kulturell unterschiedlich, ja, oder B, könnte man sagen, die haben tatsächlich messbar eben ungleiche Ausstattung. Also der Migrant hat eben einen anderen Bildungsstatus und so weiter, eine andere Herkunft und all solche Geschichten. Gleichzeitig kommen natürlich aber solche Diskriminierungen ins Spiel. Also man unterstellt sozusagen dem Migranten oder dem Menschen mit Migrationshintergrund, dass er in einer anderen Weise leistungsbereit ist, beispielsweise als jetzt der Deutsche. Ja? Aber da spielen natürlich, ich meine, was beobachten wir da? Wir beobachten Labeling-Prozesse in einer gewissen Weise. Ja, wir beobachten Labeling-Prozesse und wir beobachten natürlich auch Reproduktionsmechanismen sozialer Ungleichheit. Ja, also jemand, der relativ schlecht ausgestattet ist, der geringe Chancen hat, der erlebt sozusagen mit relativ großer Wahrscheinlichkeit auch so eine Karriere der Exklusion. Ja?
Das ist aber international zu betrachten, also es ist wirklich...
Das ist jetzt nur noch naja, aber wie gesagt, mir ist nur wichtig, dass wenn Sie international sagen... wie gesagt, wenn es um den Arbeitsmarkt geht, also was weiß ich, wie sind die Chancen von Deutschen auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt? Ja? Wodurch unterscheiden sich die deutschen Chancen von den Chancen der Chinesen oder sowas? Ja? Natürlich hat man da so eine bestimmte Vorstellung von Leistungsfähigkeit, aber es ist jetzt, sagen wir mal, was anderes, wenn wir hier sagen, wir schauen uns so eine Gesellschaft an im Zusammenhang mit Lebensstilen, Schichtungen und so weiter. Ja? Es kommt schon noch so ein sehr kultureller Moment dazu. Gibt es weitere Fragen, Unklarheiten?
Ja, also wenn Sie haben ja über Parsons und die, also diese funktionalistische Bestimmung gesprochen. Wie würde Parsons denn zum Beispiel Akademikerin Arbeitslosigkeit erklären? Würde der Ansatz dafür was hergeben?
Also kann ich es vielleicht mal... Können Sie sich vorstellen, wie Thalgood Parsons versuchen würde, Akademikerinnen Arbeitslosigkeit zu erklären? Naja, also Parsons würde, ne, generell geht Parsons davon aus, dass Menschen Normen und Werte verinnerlicht haben. Ja, das heißt, er sagt, wir tun eigentlich das, was von uns erwartet wird, weil wir es wollen. Ja? Und wir begeben uns aufgrund unserer Leistungsbereitschaft sozusagen in diese Gesellschaft hinein und übernehmen bestimmte Positionen, für die wir aber auch in einer bestimmten Weise belohnt werden wollen. Ja, das wäre sozusagen seine Idee, und die Gesellschaft hat die Aufgabe, diese Belohnung tatsächlich auch zu geben, ja, für die einzelnen Tätigkeiten. So, und jetzt stellen wir fest, dass in der amerikanischen Gesellschaft zum Beispiel weiße Frauen deutlich seltener einen Job finden nach ihrem Studium als weiße Männer, sagen wir mal so. Ja? Und jetzt müsste man natürlich überlegen, wie geht Parsons mit so einer Sache um? Mit so einem Phänomen. Also Parsons würde erstmal ungern sich über solche Dysfunktionalitäten unterhalten, über solche Mechanismen des Nicht-Funktionierens. Also er hat immer nur gefragt, wie funktioniert eine Gesellschaft, was muss eigentlich gegeben sein, damit eine Gesellschaft funktioniert, und er hat nicht gefragt, was muss gegeben sein, damit sie nicht funktioniert sozusagen, oder was sind die Mechanismen dafür, dass sie nicht funktioniert. Also er würde vielleicht am ehesten sagen, es gibt sowas wie eine Anomie, also es gibt irgendeine Art von Dysfunktionalität. Wenn Sie den Arbeitsmarkt anschauen, es gibt zu wenig Jobs. Ja, es gibt also nicht genügend Akademikerjobs. Seine Idee wäre eigentlich, ne, Menschen werden ausgebildet und es gibt genau sozusagen so viele Jobs, wie die Menschen eben brauchen. Ja, und das System reproduziert sich. Ja?
Das System der Funktion ist ja auch variabel. Also zum Beispiel eine Gesellschaft, die über Achievement, also rein über Leistungsbereitschaft organisiert ist, kann auch noch Elemente des Script, der Ascription haben. Wo sozusagen bestimmte Elemente der Statuszuschreibung, die in anderen Gesellschaften funktional waren, zum Beispiel, wiederum möglich sind. So stelle ich mir das vor. Also das Begriff der Funktion ist ja abhängig von der Gesamtorganisation einer Gesellschaft.
Ja gut, nur diese Zuschreibungsmechanismen sind halt bei Parsons äußerst schwach ausgeprägt, sagen wir mal. Also Leistung, ja, die Bereitschaft zu Leistung ist natürlich viel, viel wichtiger bei ihm. Also sozusagen eine geschlechtsspezifische Ungleichheit wäre für ihn eigentlich kein Thema. Ja. Das würde er nicht gerne bearbeiten, sagen wir mal so. Ja. Genau. Ja, es ist aber so. Ist so. Wir werden es auch nachher bei Konflikt sehen, bei Parsons. Parsons hält soziale Konflikte für Dysfunktion. Ja. So, gibt es noch Fragen? Ich glaube, wir sind schon an der Zeit. Gut, dann entlasse ich Sie. Vielen Dank für heute. Bis nächste Woche.